Inforadio Podcast.
Ich finde Sie gar nicht auf Xing, hörte ich neulich einen Gesprächspartner seufzen. Nicht, dass ich aus der Welt gewesen wäre. Ist das schon der Mediengraben, der den neuen Nutzer vom alten Konsumenten trennt? Ist einer, der verkündet, wenn Sie wollen, können Sie mich im Telefonbuch nachschlagen, ein Auslaufmodell? Oder verbergen sich hinter dem Schlagwort Web 2.0 viele vertraute Geschichten in neuem Gewand? Fest steht, seit Barack Obama sein soziales Networking mit ins Weiße Haus brachte, sind auch die Politiker nervös am Twittern. Keiner will am neuen Lebensgefühl vorbeigehen. Viele Versuche bleiben hilflos. 2.0 fürs Web, Mythos, Mode oder Medienhype? Das fragen wir hier beim 51. Zukunftsgespräch der Berliner Landesinitiative Projekt Zukunft zusammen mit dem Forum des Inforadios aus dem Museum für Film und Fernsehen Potsdamer Platz in Berlin. Zwischen Bloggeplapper und Datenklau einerseits, innovativen Geschäftsmodellen und dem Organisieren alternativer Beteiligungsformen andererseits. Wo stehen wir da als hiesige Gesamtgesellschaft? Was plant, was erwartet die weltweite Web-Community? Ich begrüße hier recht herzlich Regina Haschka-Helmer, seit 2 Jahrzehnten in der Webindustrie tätig, Beraterin für Unternehmen und Organisationen. Woran erkennen Sie eigentlich, dass eine neue Idee Chancen hat, sich durchsetzen kann?
Ja, das erkenne ich dann auch meistens doch aus dem Internet. Also es kommt natürlich immer, seit ich auch in den neuen Medien unterwegs bin, könnte ich da eine ganz, ganz lange Liste natürlich auch aufstellen mit vielen Schlagwörtern, Buzzwörtern, Trends und Dinge, die man auf keinen Fall verpassen darf. Und jedes Jahr gibt es etwas ganz Neues, was aufpoppt, was aktuell ist. Auf den Zug soll man unbedingt aufspringen. Dann kommen alle Unternehmen zu mir und sagen, ach, ich habe gehört, ich muss unbedingt jetzt in die sozialen Netzwerke hineingehen. Was kann ich denn da tun? Weil wie können wir uns als Unternehmen dort positionieren? Und nicht jeder Trend hat sich natürlich auch als nachhaltig herausgestellt. Aber es gibt natürlich schon große Tendenzen, die sich über die Jahre hinweg herauskristallisiert haben. Und das war auch etwas, was ich schon von Anfang an den Unternehmen immer geraten habe und auch den Organisationen. Das Internet ist eben kein One-Way-Medium, sondern es ist ein Dialogmedium mit der Chance eben, dass sich die Leute untereinander vernetzen und das sollte man immer nutzen. Und das ist einfach auch geblieben. Und heute, das ist eigentlich im Web 2.0, drückt sich das natürlich am deutlichsten aus.
Über das von Anfang an werden wir noch zu sprechen haben, denn Sie sind alle schon mehr als seit gestern mit diesen Fragen befasst. Bei uns ist Markus Beckedahl, New Thinking Communications, einer derjenigen Blogger in Deutschland, die sich über mangelnde Leser nicht beklagen können. Wie sehr können Sie eigentlich den eigenen Erfolg dabei steuern und wie sehr sind Sie getrieben?
Ich glaube, getrieben bin ich gar nicht. Steuern kann man Erfolg auch nicht. Man kann kontinuierlich Arbeit abliefern und kann kontinuierlich ein Thema bearbeiten, was Menschen interessiert. Und ja,
das klingt jetzt nicht anders als in der analogen Welt auch.
Naja, ich bin Mensch, also ich nutze nur Computer, wie in der analogen Welt eigentlich auch immer mehr Menschen Computer bei ihrer Arbeit nutzen. Und da sind halt die Erfolgskriterien auch dieselben in der digitalen Welt.
Aram Bartol, als Berufsbezeichnung wurde für diese Veranstaltung Medienkünstler und Medienaktivist in die Einladung geschrieben. Wo sind Sie Künstler, wo sind Sie Aktivist?
Ja, das fand ich spannend, auch selber das zu lesen, das mit dem Aktivist, weil das das erste Mal ist, dass ich so vorgestellt wurde. Medienkünstler auf jeden Fall. Es gibt auch aktivistische Züge. Ich würde aber eher sozusagen bei meiner künstlerischen Arbeit, die oft auch im öffentlichen Raum stattfindet, Performances beinhaltet, ja, streift das vielleicht was Aktivistisches, aber ist es nicht eigentlich nicht das, was man drunter versteht.
Sven Assmann ist bei uns vom Vorstand von Interface Berlin. Seit 10 Jahren gibt es diesen Zusammenschluss von derzeit rund 35 Unternehmen der Branche. Wie geht's denen in Zeiten der Wirtschaftskrise?
Ach, denen geht's gerade hier in Berlin. Wir sind ja ein lokaler Verband. Soweit ganz gut. Entweder sind die Unternehmen schon krisenerprobt, weil es die auch schon die Blase 2001 miterlebt haben. Zum anderen sind sie, wie das vielleicht für die Kreativbranche auch ein bisschen üblich oder typisch ist, sehr flexibel, also sehr anpassungsfähig. Was gestern oder heute nicht mehr funktioniert, dann wird sofort umgeswitcht und was Neues ausprobiert. Ich denke, das ist eines der Erfolgsrezepte.
Web 2.0, dieses Schlagwort. Wir haben hier im Saal und auch an den Radiogeräten sicherlich eine Menge Menschen, die sich damit auskennen. Für andere bleibt es verwirrend. Web 2.0, Outernet, Internet der Dienste. An die Runde gefragt, reden wir, wenn wir über die verschiedenen Dinge sprechen, bei denen ja, Nutzer selber mitgenerieren, reden wir da über Äpfel und Birnen oder gibt es in allen diesen Bereichen was Gemeinsames, was es auch unterscheidet von dem alten Internet?
Also es unterscheidet sich höchstens von der analogen Welt, dadurch, dass alles digital ist.
Ja, ich würde sagen, wie auch schon viel besprochen, es geht viel um die Begriffe und um diese Schlagwörter. Also die Frage nach dem Medienhype und es braucht immer ein Wort, es braucht immer eine Bezeichnung. Man könnte sagen, dass es eigentlich eine Entwicklung ist, die schon, ja, natürlich, seitdem es Computer gibt irgendwie oder Rechenmaschinen oder weiß nicht, kontinuierlich auch geht mit Wellen und es weitergeht. Und ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass jetzt dieses 2.0, das ist so ein großes Wort geworden und dann Social Web geworden, dass das jetzt gerade das so viel gemacht hat, also es sind auch bestimmt zu anderen Zeiten sehr viele Dinge passiert, die dann aber eben nicht so viele Menschen involviert haben auf den Schlag. Also, aber im Grunde würde ich auch immer sehen, dass das Ganze in einer großen Entwicklung passiert.
Ja, also ich denke, dass das Internet so auch populär geworden ist, war es ein komplett neues Medium für uns alle. Also es war etwas komplett beängstigend auch für viele Menschen und es hat einfach lange gedauert, bis sich auch viele herangewagt haben, einfach auch diese neuen Technologien zu nutzen. Die Möglichkeiten waren schon sehr früh da. Wie gesagt, also ich habe das schon Anfang an als ein Dialogmedium auch verstanden und habe das auch so empfohlen, das auch so zu nutzen. Nur bis das alles auch bei den Konsumenten angekommen ist, bei den Unternehmen angekommen ist und jeder auch ausprobiert hat, was man damit machen kann, das hat natürlich eine Weile gedauert. Ich meine, das ist nicht von heute auf morgen, kann sich so ein neues Medium durchsetzen. Und dann kam natürlich auch die Technologieentwicklung dazu. Am Anfang, wenn man ins Internet gegangen ist, das hat teilweise Minuten, Stunden gedauert, bis sich da eine Webseite aufgeladen hat. Und das war natürlich auch nicht gerade so ein wirklich tolles, erquickendes Erlebnis für viele. Und ich denke auch durch die Bandbreiten, die sich da verändert haben, macht es viel mehr Spaß jetzt inzwischen auch zu surfen und die Internetseiten anzugucken. Und Video setzt sich immer mehr durch. Das wird immer spannender und immer unterhaltsamer und auch für viel mehr Menschen nutzbarer und auch bezahlbarer. Und dadurch nutzen es immer mehr Menschen. Und so kam auch der Web 2.0 und auch der Begriff jetzt auch stärker auf. Weil ich glaube, so nach und nach haben die Menschen verstanden, wie man auch diese Technologie nutzen kann und wo der Vorteil auch darin liegt.
Naja, wir sind ja, also wenn man jetzt die Entwicklung mal aufziehen wollte von Web 1.0, wenn man es so bezeichnet, zu Web 3.0 irgendwann, dann sind wir jetzt nur an dem Punkt, wo wir dieses Sender-Empfänger-System eben aufbrechen. Also alle können im Grunde Sender sein und alle im Gegensatz zum Web 1.0, wo man eben Dokumente online gestellt hat und man konnte die lesen, man konnte sie bookmarken, aber der Rückkanal existierte ja noch nicht. Und durch die ganzen Sharing-Funktionen, die das Web 2.0 angeboten hat, ist ja erst dieser Austausch entstanden. Und wir sind ja jetzt schon längst an der Schwelle zu dem Begriff Web 3.0. Also es gibt ja jetzt schon Elemente in den großen Plattformen, die man ja schon Web 3.0 zuweisen könnte.
Da wollen wir uns erst langsam herantasten. Das klingt jetzt aber doch ja so eher gemütlich, so, wie soll man sagen, organisch gewachsen. Und wir Medienleute sind oft der Meinung, es handelt sich hier um Revolution. Hat das was mit Neid zu tun? Also wir analogen Menschen, die Zeitung, Radio, Fernsehen machen oder, also das nochmal die Frage nach diesem Hype, oder? Weil so wie Sie das jetzt alles schildern, ist das so ein kontinuierlicher Sonntagsspaziergang.
Ja, wir sehen ja ganz klar eine digitale Spaltung in der Gesellschaft, also zwischen denjenigen, die wir wahrscheinlich um sie herum hier auf dem Podium sitzen, die das Internet in ihr Leben integriert haben, die seit langem diese ganzen Dienste nutzen, auch um schon zu teilen, schon lange bevor es diesen Begriff Web 2.0 gab und diese ganzen Entwicklungen. Und andererseits denjenigen, die noch im traditionellen Mediensystem ganz zufrieden sind mit der Möglichkeit, auf der Fernbedienung mal einen Kanal weiter zu switchen.
Halten Sie die für ein Auslaufmodell? Also ich meine, oder sagen Sie, diejenigen, sagen wir mal, die geburtenstarken Jahrgänge, die jetzt Mitte 40 bis Mitte 50 sind, die können bis an ihr Lebensende noch so weitermachen ohne, oder müssen die sich jetzt radikal umstellen?
Im Beruf wie im
täglichen Leben.
Es gibt ja immer noch viele Menschen, die sich dem Fernsehen als neues Medium verweigert haben und das wahrscheinlich auch bis zu ihrem Tode tun. Ebenso wird es wahrscheinlich auch immer noch kleine Teile der Gesellschaft geben, die sich dem Internet verweigern und ganz zufrieden sind mit Radio und Fernsehen. Aber gerade die älteren Mitbürger sind die am stärksten wachsende Internetnutzer, sind die am stärksten wachsenden Internetnutzer, weil sie jetzt auch, vor allen Dingen, weil sie Zeit haben und weil sie mit ihren Enkeln in Kontakt bleiben wollen und mit ihren Kindern das Internet nutzen und sehen, was es für tolle Möglichkeiten gibt. Dann gibt es halt diese viralen Effekte, dass man dann wiederum seine Freunde und seine Familie darauf hinweist und die anderen so mit ins Boot zieht und ihnen zeigt, wie toll das Internet sein kann.
Es wird noch kleine Gruppen geben, aber wie viel sind es denn jetzt? Also ist das bereits mehrheitsfähig?
Ja, also 60%.
Man sagt, so 67% der Bevölkerung sind im Internet, Tendenz rasant steigend und wachsend. Das gab natürlich auch einen Riesensprung, als wir jetzt alle irgendwelche Flat-Fees auch bekommen haben und das auch alles bezahlbar wurde und ich auch wirklich stundenlang jetzt auch das Internet nutzen kann, auch die entsprechenden Bandbreiten dazu habe. Und deshalb ist es natürlich für viele auch ein Medienhype oder auch erstmal etwas ganz Besonderes geworden, als sie dann auch ins Web gegangen sind und auch diese ganzen Angebote nutzen konnten. Und ich glaube einfach, dass da ist schon ein wirklicher Unterschied zwischen Menschen, die eben schon sehr lange sich eben in diesem Medium bewegen und die erst jetzt so nach und nach dazukommen. Das ist ganz klar. Aber das Internet ist jetzt auch erst so richtig entdeckt worden, natürlich auch von der Industrie und von den Unternehmen. Und durch das wird natürlich wahnsinnig viel Geld ins Internet hineingepumpt. Und dadurch wird es natürlich auch für viele viel spannender. Und dadurch entstehen neue Angebote und es entstehen wertvolle Contents, interessante Contents. Und das Angebot wird viel breiter. Und deshalb ist es eben auch jetzt so ein Riesensprung, der so vielleicht von vielen empfunden wird. Ja.
Aber da müssen Sie doch zum Teil auch dicke Bretter bohren. Wenn ich eine Umfrage unter Führungskräften der deutschen Wirtschaft sehe, im Sommer 2009, 20% wissen nicht, was das Web 2.0 ist. Also ist es so, dass die Spitze manchmal noch gar nicht da angekommen ist, wo der Rest eines Unternehmens schon sagt, das ist ein alter Hut?
Auch da gibt es natürlich in den Unternehmen kolossale Unterschiede. Es gibt natürlich CEOs, also Chefs von großen Unternehmen, die selber einen Blog betreiben und twittern und die es auch verstehen. Aber es gibt natürlich auch noch Chefs von Unternehmen, die sich die E-Mail ausdrucken lassen und sich eben vorlesen lassen von der Sekretärin. Da gibt es eben große Bandbreiten und Unternehmen, die verstehen teilweise die neuen Medien sehr, sehr gut und erzählen mir teilweise noch Dinge, die ich schon gar nicht mal weiß. Aber es gibt natürlich auch viele Unternehmen, die sind noch sehr, sage ich, eher konservativ und nutzen die neuen Medien eher verhalten und probieren erst alles so nach und nach aus. Also auch da gibt es eben komplett unterschiedliche, sage ich mal, Stände in den Unternehmen.
Also E-Mails sich vorlesen lassen hat natürlich auch etwas von Luxus. Das kann sich auch nicht jeder leisten.
Ja, kann man so sagen.
Also wir sprechen hier über einen Gap, über einen Graben. Ich würde gerne den Künstler fragen, wollen Sie diesen Graben überspringen oder sagen Sie, ich richte mich erstmal an diejenigen, die schon diesseits des Grabens sind und schon wissen, worum es geht?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also die Frage kriege ich oft auch gestellt, eben mit meinen Arbeiten, Performances, die ich dann auch im öffentlichen Raum zeige. Und dann gibt es eben immer einen Teil der Besucher oder des Publikums, die das dann kennen oder die das aus dem Netz kennen und auch einen Bezug aufmachen können zu der Arbeit und einen Teil, der das eben nicht kann. Und da wird der Spalt sozusagen sichtbar. Und interessant ist einfach, finde ich, dann eben auf der Straße zu stehen und bestimmte Dinge zu diskutieren, die im Netz passieren, anstatt das auf einem Blog zu tun, was dann auch nur wieder der Zugang für den einen Kreis bedeutet. Also genau sozusagen rauszugehen und ja, also oft in meinen Arbeiten ist eben im Hintergrund diese Frage, wie geht das jetzt alles zusammen? Was kommt denn eigentlich zurück aus der digitalen Welt, wenn ich jetzt an die Ecke zum Bäcker laufe? Ist jetzt was anderes deswegen oder nicht? Und wo sind die Schnittstellen? Also genau diese Frage beschäftigt mich seit einigen Jahren. Und ja, da ist auch eben so dieser Gap natürlich auch immer der knackende Punkt.
Schnittstelle. Wir machen jetzt einen kleinen Schnitt, geben zurück für die Nachrichten aus der Inforadio-Redaktion und sind gleich wieder da mit dieser spannenden Frage, nämlich was sich eigentlich verändert in der realen Welt. Forum, die Debatte im Inforadio heute aus dem Museum für Film und Fernsehen in Zusammenarbeit mit Projekt Zukunft der Senatsinitiative, das 51. Zukunftsgespräch. Wir sprechen über Web 2.0. Aram Bartol hat eben gesagt, in seiner Kunst versucht er, um diesen Übergang auch zu untersuchen zwischen der Cyberwelt und der realen Welt und die Frage, was verändert sich eigentlich bei uns? Also, wenn man das mal praktisch machen kann, Sie können auf seine Seite schauen, während Sie diese Sendung hören, aber ich kann es mal versuchen zu erklären. Also, man kann ja bei den Google Maps kann man ja irgendwelche Markierungen setzen. Und wenn Sie mit diesen Markierungen dann plötzlich im realen Raum stehen, was merken Sie, was sich da verändert und was merken möglicherweise die Passanten, was sich dann verändert?
Naja, die Frage, die das eben stellt, ist, oder was für mich dahinter steht, hinter so einem Projekt, dass eigentlich ein kleines Pixel-Icon, was auf dem Bildschirm ist und zum Alltag gehört, weil ich es tagtäglich oft sehe und das dann auch einen Schatten wirft auf diesem Satellitenbild auf meinem Monitor und eigentlich wie ein Teil der Stadt wird. Wieso ist es denn eigentlich nicht Teil der Stadt, beziehungsweise wie wäre das? Also es stellt sozusagen diese Frage und Google wird natürlich nicht diese Markierungsnadel in der Stadt aufstellen, aber Google wird irgendwann auch diesen Schritt machen, dass sie bestimmt interaktive Werbetafeln auch mit Werbung bespielen, was ja deren Hauptgeschäft ist. Also mich umtreibt eigentlich immer am meisten diese Frage, also was eben schon besprochen wurde, auch über Jahrzehnte ist jetzt das Netz oder das Internet gefüttert worden und es werden ja immer mehr Daten auch sozusagen angehäuft, digitalisiert, die Bücher etc. Was kommt denn zurück und wie beeinflusst uns das in unserer Welt? Und das ist mit den Arbeiten oder mit dieser Art sozusagen Dinge wieder zurückzuübertragen, versuche ich eben diesen Alltag, den man im öffentlichen Raum zum Beispiel hat, gegenzusetzen gegen den digitalen Alltag. Das Problem ist immer, Realität ist ja sowieso alles, was ich mache. Also mit den Begriffen müssen wir da immer so ein bisschen jonglieren. Da kann man analog digital sagen oder real virtuell. Also
bei
das vermischt sich natürlich.
Bei Ihnen wird auch in Ihrem Blog ziemlich viel gebastelt und mit jüngst gerade mit einer Schere geschnitten. Also das ist jetzt nicht etwa so, dass man nur mit der Maustaste auf die Welt reagiert, sondern richtig handfest.
Ja, ja, genau. Das ist auch eins auch meiner Hauptpunkte. Auch da bei den Arbeiten gibt es oft Workshops, wo ich dann mit Teilnehmern, oft Festivals oder Events, dann Dinge baue aus Papier, eben mit Werkzeug, mit einer Schere und auch dabei aber eigentlich über dann das Social Web oder Web 2.0 diskutiere, weil wir dann nämlich wieder Bücher bauen mit unseren Freunden drin, so wie wir das auch mit dem Poesiealbum eigentlich immer hatten. Und die Funktionen aus dem Web 2.0 da jetzt wieder versuchen zu implementieren auf eine analoge Art und Weise. Und ich finde es immer sehr spannend, weil in dem Moment, wenn man so einen Tisch hat mit 10 Leuten, da hat man ja schon einfach eine sehr soziale Situation. Und ist auch immer diese Frage, wie toll ist das denn alles? Weil im Netz heißt es immer, ja, wie viele Freunde hast du denn? Hast du auch viele Freunde auf Facebook oder auf StudiVZ? Da geht es ja immer um die Zahlen. Und was bedeutet das denn? Also
für manche Leute ist es vielleicht wichtig, nur wenige Freunde zu haben, aber ausgewählte. Also möglicherweise ist alles das, was wir immer denken, Breite, Demokratie, an bestimmten Stellen schon wieder der Exklusivität gewichen. Ich würde noch gerne mal fragen über den Einfluss der Cyberwelt auf die reale Welt und was beispielsweise Unternehmen damit anfangen können, wie sie darauf reagieren können, Sven Assmann.
Naja, also ich habe den Eindruck, dass fast alle Unternehmen, auch wenn die Zahlen ein bisschen anders sprechen, irgendwie mit Web 2.0 was anfangen und versuchen da jetzt reinzugehen. Also sie haben gemerkt, da muss jetzt was passieren, wenn sie nicht schon aktiv sind. Dann allerdings benutzen die zum Beispiel Twitter so, dass es wie ein Newsletter RSS-Feed verwendet wird. Das heißt eigentlich noch so, wie man früher Newsletter benutzt hat, die werden dann bloß als Kurznachricht reingestellt. Aber das, was ja die Besonderheit ist an diesem Web 2.0, der Austausch, das Öffnen, die gewisse Transparenz, auch sich ein bisschen vom Unternehmen dem Konsumenten nähern, das wird, glaube ich, noch nicht so richtig gelebt und umgesetzt.
Wie nähert sich denn ein Journalist seinen Nutzern da? Oder sagen Sie, das ist einfach nur ein Gespräch, aber es ist doch auch ein Gespräch, wo, ich will sagen, eine professionelle Seite und, man sagte früher, die Liebhaber, die Dilettanti, aufeinandertreffen?
Meinen Sie mich?
Ja.
Also ich bin kein Journalist, ich arbeite vielleicht journalistisch, aber ich verstehe
mich. Ja gut, das ist kein geschützter Begriff. Deshalb, also wenn ich das lese, was Sie in Ihren Blogs schreiben, würde ich das schon durchaus als journalistisch verstehen.
Also ich sage von mir selbst, ich bin kein Journalist, weil ich habe immer noch die Vorstellung, dass ein Journalist objektiv und neutral sein sollte. Und ich habe ganz klar eine Meinung und vertrete diese Meinung. Und ich habe sehr explizit eine politische Meinung. Aber es verändert natürlich alles den Journalismus. Und Blogger experimentieren mit diesen neuen Möglichkeiten herum. Und progressive Journalisten gucken dann bei den Bloggern ab, wie zukünftig Journalismus funktionieren kann und lernen daraus. Und ich glaube, es hat eine ganze Menge Vorteile, wenn man auf einmal einen Backkanal hat. Also früher war der Backkanal beim Journalismus, dass man Leserbriefe bekam. Und wenn ich heute was in meinen Blog einstelle, kriege ich sofort Feedback. Also ich kriege es über die verschiedensten Kanäle, über Mikroblogging, also Twitter oder über soziale Netzwerke oder in meinen Kommentaren. Und ich kann beispielsweise Fragen stellen. Helft mir mal bei einer Recherche. Hier ist die Aufgabe. Wer es zuerst gelöst hat, kriegt Fleißpunkte. Klappt sofort. Da sind dann, wenn es eine interessante Aufgabe ist, jetzt hatte ich diese Woche den Fall, dass das Bundesumweltministerium so verschiedene atomkritische Publikationen zufällig aus dem Netz genommen hat nach dem Regierungswechsel. Und dann habe ich mal die Fleißarbeit gestellt, jetzt überprüfen wir mal die Aussagen vom Umweltministerium, ob die stimmen, was sie mir gesagt haben. Und ziemlich schnell, innerhalb von 10 Minuten, hatten das verschiedene Leute widerlegt. Und das konnte ich dann wiederum an die Pressestelle des Bundesumweltministeriums mailen. Und dann haben sie dann heute zugegeben, dass die Publikationen ja doch irgendwie zufällig verschwunden sind, dass sie jetzt wieder online kommen. Das ist halt so ein neuer Prozess, dass man halt gemeinsam mit den Lesern einerseits Recherchen macht, andererseits natürlich Feedback bekommt, Verbesserungsvorschläge, Verbesserungswünsche, Korrekturen, die man dann einbauen kann. Und wenn man sie nicht einbaut, wenn man halt offensichtlich was Falsches geschrieben hat, dann steht das alles in den Kommentaren drin und ist für andere sichtbar. Und wenn jemand in der Zeitung was Falsches schreibt, dann kann man halt ja versuchen, mit einem Anwalt dagegen vorzugehen und eine Gegendarstellung irgendwie vor Gericht durchzusetzen. Aber wenn man Pech hat, hat man gar nicht die Chance, darauf hinzuweisen, dass etwas korrigiert wird. Dritter Vorteil ist, dadurch, dass ich halt diese ganzen sozialen Medien nutze und dort auch präsent bin mit meiner Publikation oder meinen Publikationen, ich habe ja neben meinem Blog so quasi noch meinen Fernsehsender und meinen Radiosender in Form von Podcasts, werden diese wiederum von den Lesern, wenn die Beiträge gut sind, an viele verschiedene Orte im Netz weitertransportiert. Also ich brauche mich um den Vertrieb gar nicht mehr zu kümmern, der wird halt von den Lesern fleißig erledigt.
Wie ist das, wenn Sie Unternehmen beraten? Das ist ja nun ganz schwierig zu sagen, also hier der Kunde generiert ein Produkt mit. Mittlerweile fangen Reiseveranstalter an zu sagen, sie können aber auch ein ganz anderes Programm sich aussuchen an dem Tag. Also man merkt schon eine immer stärkere Individualisierung auch von Kundenwünschen wird artikuliert. Aber die Frage ist, wenn ich eine Ware, eine Dienstleistung anbiete, da möchte ich doch, das Produkt soll doch für mich stimmen und es soll dann auch noch urheberrechtlich geschützt sein. Auf was für Erfahrungen treffen Sie da?
Ja, also zuerst einmal, ich meine, die gleichen Mechanismen, wie gerade beschrieben worden sind, das trifft natürlich auch für Unternehmen und ihre Produkte zu. Also es ist klar, wenn ich eine gute Erfahrung mache mit einem Produkt und zufrieden bin mit meiner Marke, dann spreche ich mit anderen darüber und empfehle es meinem Freund weiter. So, der fragt mich, was möchtest du denn ich möchte gerade eine Waschmaschine kaufen, kannst du mir was empfehlen? Und diesen Mechanismus, den findet man natürlich im Web ganz einfach. Wenn ich zufrieden bin mit einem Produkt, dann bewerte ich das Produkt eben sehr positiv und andere lesen das und das Unternehmen profitiert natürlich davon. Und diese Nachrichten werden natürlich auch verbreitet. Genauso eben verbreiten sich dann aber auch die schlechten Nachrichten. Das heißt, wenn ich eben ein Produkt habe oder etwas tue als Unternehmen, das negativ ist, wird das genauso verbreitet. Deshalb ist es für Unternehmen unheimlich wichtig, dass sie erst einmal ins Web gehen und ihren Konsumenten und Nutzern erstmal zuhören, was die denn über das Unternehmen, über die Produkte denken. Denn da können sie unheimlich viel lernen und viel rausziehen für ihre tägliche Arbeit und sich da einfach auch verbessern mit ihren Produkten. Also wenn ich als Nutzer eben eine Kamera habe zum Beispiel und ich merke, der Knopf ist einfach zu klein und ich schreibe das ins Internet, dann ist es doch ganz einfach für ein Unternehmen, da einfach mal zuzuhören und mal zu schauen, wo brennt es denn da bei den Konsumenten? Und das machen eben viele Unternehmen noch gar nicht. Die blocken ab und die bloggen nicht, genau. Und das wäre ja ein ganz, ganz guter Schritt, einfach mal Richtung Konsumenten hin. Also da muss man noch gar nicht sagen, produziert mal alle mit uns gemeinsam das Produkt, sondern das wäre der erste Schritt, der ist sehr wichtig. Und das machen eben viele Unternehmen nicht, die verhalten sich da sehr restriktiv.
Warum? Also ist das für die einfach noch zu neu oder haben die Angst vor irgendwelchen juristischen Komplikationen?
Ja gut, das bricht jetzt gerade auch auf. Das ist auch ein Prozess, der ist im Umbruch. Unternehmen lernen eben auch mal zuzuhören und reinzugehen und sich da selber ein Bild davon zu machen. Also ich hatte ein Unternehmen, das habe ich beraten und die haben zu mir immer gesagt, also unsere Zielgruppe, die ist super stylisch, 30 Jahre alt und die hören so ganz, ganz stylische Lounge-Musik und deshalb alles, was wir tun, hat so einen Designanspruch. Dann haben wir eine Analyse mal gemacht und haben mal gehört, so uns umgesehen, was machen denn eigentlich die Konsumenten? Und dann kam eben raus, ja gut, Lounge-Musik, stylisch, gar nicht. Das waren eher so die Rocktypen, die Handfesten, die gingen ganz gerne mal auf ein Festival, haben da gerne mal ein Bier getrunken und waren eigentlich ganz anders. Und da hatte das Unternehmen eine ganz andere...
Wie habt ihr das rausgefunden?
Zum einen durch die Analyse der Community, die hatten eine eigene Community. Mhm. Und zum anderen eben auch, was eben in den Blogs passiert ist und in welchem Kontext auch über das Produkt gesprochen worden ist. Und das hat... dazu geführt, dass wir das Unternehmen beraten haben, alle Maßnahmen dann auch und ihre Marketingaktivitäten zu shiften in Richtung eben Festivals und Aktivitäten, und die sponsern seitdem eben Open-Air-Festivals und sind viel erfolgreicher damit. Also das sind so die ersten Ansätze. Aber es geht natürlich bis hin, das hatten Sie gerade auch angesprochen, dass Unternehmen natürlich auch sich inzwischen sehr stark öffnen für Ideen, auch die aus den Konsumenten, Nutzern, Web 2.0, wie auch immer, kommen und auf ihren Webseiten auch also Konsumenten auffordern, schickt uns eure Ideen, wir sind offen für euch. Also da gibt es ja ganz prominente Beispiele, zum Beispiel Starbucks macht das, jetzt auch Chibo, wenn man mal Unternehmen auch namentlich erwähnen darf. Die gehen da auch mit gutem Beispiel voran und hören sich das an, nehmen das auch ernst und setzen auch diese Ideen um, wenn sie eben umzusetzen sind.
Was für Ideen kommen denn da von den Nutzern, von denen niemand erwartet hat, dass es sie gibt?
Also das können Sie sich an anderen Beispielen ganz gut vorstellen. Zum Beispiel die Wikipedia, eine Enzyklopädie, die von zigtausenden, vielleicht sogar Millionen Menschen weltweit zusammen gepflegt wird. Und diese Enzyklopädie ist 9 Jahre alt und besteht aus einem Wiki. Jeder kann da reingehen und kann mitschreiben, kann Texte anlegen, Texte verbessern. Im Moment gibt es ein bisschen Streit darüber. Wer darf löschen? Aber trotzdem hat es diese Community geschafft, innerhalb von 9 Jahren traditionelle Enzyklopädien wie die Enzyklopädie Britannica oder den das andere Teil aus Deutschland, kenne ich schon gar nicht mehr, fast in Ruin zu treiben. Jeder hat einfach das getan, wozu er Lust hat. Die einen konnten programmieren, die haben die Software gemacht, die meisten konnten schreiben, andere konnten wiederum Grammatik und haben dann wiederum quasi hinterhergefegt hinter den Leuten, die halt in der Grammatik nicht so gut waren.
Und also das, was in den Zeitungen, in den Radiostationen die Lehrerinnen und Lehrer machen, wenn sie anrufen und uns korrigieren, das ist da implementiert, ja.
Genau. Und dieses Open-Source-Prinzip, das weitet sich jetzt auf alle möglichen Bereiche aus. Also da sind halt diese sogenannten Neudeutsch-Crowdsourcing-Projekte, dass halt Unternehmen hingehen, ihre Kunden befragen. Was würdet ihr an Verbesserungen reinbringen? Das sind nur ein kleines Beispiel. Also das geht darüber, dass Software miteinander entwickelt wird weltweit. Da sind wir bei Linux oder dem Firefox-Browser. Da sind wir im Designbereich. Musik wird mittlerweile kollaborativ erstellt. Eigentlich alles, was man gemeinsam schaffen kann, wird auf einmal durch das Internet möglich, weil man muss nicht mehr zum selben Zeit am selben Ort sitzen, sondern man kann auf der ganzen Welt verteilt gemeinsam an Ideen arbeiten.
Filmbereich, das ist auch Collaborative Filmmaking, ist ein interessantes Thema, wo Leute erstmal natürlich mit einem geringen Budget ihren eigenen Film machen. Und das fängt vom Skript über nachher die Animation, über Kamera. Und das wird alles im Netz ausgetauscht und entsteht sozusagen, ohne ein Zutun einer Firma. Sondern die Motivation ist, wir wollen einen Film machen und dabei hilft uns das Web 2.0 und das Netzwerk. Und benutzen häufig dann in dem Kontext eben auch Open-Source-Software.
Das Beispiel Wikipedia ist deshalb so interessant, weil es natürlich, wenn jetzt jemand auf die Idee käme zu sagen, ich möchte sowas auch machen, aber nebendran parallel, dann hätte er keine Chance mehr. So wie viele sich überlegen, haben wir als Journalisten eine Chance gegenüber Spiegel Online noch, oder ist da sozusagen für den deutschen Raum einfach bereits, sind alle Messen gesungen. Wir haben das an Google verfolgen können. Wir sehen das vielleicht auch bei SchülerVZ und StudiVZ und den Problemen, die es jetzt da gibt, führt das jetzt zum Durchmarsch von Facebook. Also die Frage ist, auf der Ebene der Benutzeroberflächen, auf denen sich dann diese Diskurse bilden können, ist da sozusagen die Vielfalt irgendwann weg und es bleibt 1, 2, 3 übrig?
Also ich glaube zum Beispiel, bestimmte Plattformen wie Facebook machen es ja eigentlich vor, die fördern eigentlich die Vielfalt. Also die öffnen sich so extrem, dass sie eigentlich jedem es ermöglichen, eine Applikation zu entwickeln, die auf die Nutzer von Facebook zugreifen kann. Und dadurch entsteht eigentlich erst Vielfalt, weil vieles nicht von Facebook selbst initiiert wird, sondern eben vieles eben durch die Crowd entsteht und durch die Öffnung. Und genauso entstehen eben im Internet viele und neue Unternehmen und ganz neue Ansätze und auch ganze Branchen werden auf den Kopf gestellt. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Banken ansehe, also geschüttelt durch die Finanzkrise sind sie jetzt auch endlich mal erwacht und müssen auch ihren Kunden mehr Transparenz und Vertrauen bieten und daraus und auch aus den Möglichkeiten des Web 2.0 ist jetzt eine ganz, ganz neue Bank entstanden, die andere Bank heißt und die absolute Transparenz ermöglicht, also die auch zeigt, wie man das Geld angelegt bekommt. Man kann sich selber aussuchen, in welche Region man sein Geld investieren möchte und sogar in welche Branche. Also man kann sogar sagen, ich möchte in Berlin Kultur fördern, indem ich hier mein Geld investiere. Soweit geht das. Und das ist eben auch erst durch Web 2.0 möglich, dass zum Beispiel auch Menschen, die nicht regional miteinander verbunden sind, plötzlich virtuelle Firmen gründen. Also der eine sitzt in Sydney, der andere in Berlin und der andere vielleicht auf der Schwäbischen Alb. Und die können gemeinsam eben an einem Projekt arbeiten. Und dadurch entsteht für einen Moment vielleicht ein virtuelles Konstrukt, eine Firma, die ein Produkt produziert oder Musik macht oder ein Kunstwerk, wie auch immer. Und das ermöglicht eben das Web 2.0.
Bevor wir die berühmte Frage stellen, und wie verdienen wir damit Geld, frage ich den Künstler, wie werden sie eigentlich gefördert? Wir haben eben gehört, ja, man kann ja auch sagen, ich fördere Kunst.
Ja, es gibt ja unterschiedliche Fördermöglichkeiten. Also einmal ganz sozusagen klassisch Berliner Senatskanzlei für kulturelle Angelegenheiten hat verschiedensten Förderprogramme. Das ist so die öffentliche Förderung. Und dann gibt es allerlei Wettbewerbe oder auch internationale Förderungen, bei denen man sich bewerben kann. Also und sozusagen hinblickend auf die nächste Frage nach, wie verdient man damit Geld, ist natürlich bei mir auch, dass ich viel Honorare für Auftritte, Festivals, also für sozusagen eher das Auftreten bekomme als jetzt die Arbeit selber. Das ist ja im Prinzip auch das, wo, wenn man sagt, die ganze Musikindustrie mit dem MP3-Download-Debakel sozusagen auch wieder eher darauf setzt, Konzerte, Dinge drumherum zu verkaufen, anstatt die Musik selber zu verkaufen, weil das einfach schwer geworden ist.
Wir sprechen gleich weiter. Vorher gibt es nochmal aktuelle Nachrichten aus der Inforadio-Redaktion. Web 2.0 oder wir haben schon gehört, Web 3.0 kommt ja, reden wir gleich drüber. Wir haben davon gesprochen, dass Nutzer reagieren können und dürfen. Wenn sie diese Sendung im Radio hören, dann wird das eher auf einem traditionellen Weg passieren, indem sie uns nämlich eine Mail schreiben können. Inforadio.de ist die Internetseite. Sie hier im Raum sind in der Lage, direkt zu reagieren mit Fragen, mit Anmerkungen, mit eigenen Erfahrungen. Dafür gibt es ein rotes und ein blaues Mikrofon.
Sie sprachen davon, dass es natürlich viele Chancen bietet, das Lernen von den Konsumenten. Ist es nicht auch ein Abzocken von Ideen?
Klar, teilweise schon. Also viele Unternehmen gehen auch ins Netz und hoffen, dass sie ihren ganzen Entwicklungsprozess kostenlos oder mehr oder weniger kostenlos an die Kunden abtreten können. Ich weiß nicht, ob das so eine nachhaltige Strategie ist. Ich glaube, es ist eine bessere Strategie, wenn man die richtigen Anreize schafft. Aber auch da gibt es halt verschiedenste Typen von Kunden. Die einen, die haben total Spaß daran, Lego mitzuentwickeln. Und die Firma Lego hat das ziemlich schnell kapiert und lädt halt diese Menschen ein. Die dürfen dann mal nach Legoland fahren und dürfen dann mit den Ingenieuren da rumspielen. Und die geben dann kostenlos diese Ideen für eine Reise ins Legoland ab. Aber die sind total happy. Andere wiederum sagen, sie möchten da ein faires Gehalt für haben. Und dann ist es halt eine Frage der richtigen Strategie von Unternehmen, wie sie damit umgehen.
Es gibt zum Beispiel Plattformen, da kann man als Unternehmen zum Beispiel eine Aufgabenstellung einstellen und sagen, ich habe jetzt gerade die Aufgabenstellung an euch, liebe Konsumenten, wer möchte, kann sich beteiligen und die Idee, die beste, die gewinnt, die wird auch bezahlt. Also jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob dann zum Beispiel 3.000 oder 5.000 Euro, was man dann als Gewinner dann bekommt, ob das auch wirklich die gerechte Entlohnung ist für seine Idee.
Man könnte sich ja durchaus schon vorstellen, dass da Leute aufgefordert werden, irgendwas zu entwickeln. Die machen das auch alle, weil es macht Spaß. so wie alle Leute ihre privaten Informationen ins Netz stellen und sich dann wundern, dass sie die passende Werbung bekommen. Und hinterher machen andere damit dann das Geld. Also die Frage ist, muss da möglicherweise bei Urheberrecht, bei Patentrecht irgendwas verändert werden?
Ja, eine tolle Sache wäre, das Patentrecht einfach mal abzuschaffen. Das ist zwar eine radikale Forderung, aber es würde das Problem beseitigen, dass dann Unternehmen hingehen und die Idee einfach privatisieren im globalen Kontext. Also wenn man sich mit Innovationsprozessen beschäftigt, dann ist ja so ein geistiges Monopolrecht wie das Patentwesen ja etwas, was eigentlich Innovation in vielen Bereichen zumindest behindert. Gucken Sie sich zum Beispiel mal das Patentsystem im Pharmabereich an. Wenn dann in der dritten Welt AIDS nicht bekämpft werden kann, weil ein paar Unternehmen zufälligerweise mal eine kluge Idee hatten und dann für 20 Jahre irgendwie das Patent auf AIDS-Bekämpfung haben.
Herr Becketal ist also im Umfeld der Politik auch sehr bekannt. Ist das Web 2.0 von der Politik schon aufgegriffen oder sind die Start-ups, die es in dem Zusammenhang zu nennen gäbe, auch dieser Hype-Idee oder diesem Hype-Phänomen zuzuschreiben?
Nein. Wir haben jetzt einen Bundestagswahlkampf gehabt, wo eigentlich fast jeder Bundestagskandidat ein bisschen von Obama, von dem ganzen Stern drumherum profitieren wollte und jeder wollte so sein wie Obama, also fingen alle an zu twittern. Jetzt hat Obama vor 2 Tagen zugegeben, dass er nie selbst getwittert hat, sondern dafür seine Assistenten hatte. Da ging ein Raunen durch die deutsche Politik, die fühlten sich so ein bisschen betrogen. Auf jeden Fall haben alle Politiker versucht, das Internet eigentlich nur als Politikmarketing in ihrem Wahlkampf einzubauen. Aber wenn man sich so diese ganzen Internetprinzipien anschaut, so Offenheit, Transparenz, Menschen mitmachen lassen, dann ist so die Politik eigentlich noch die letzte Organisationsform noch hinter den Unternehmen und vielen anderen, die bereit ist, sich zu öffnen. Sondern man denkt eigentlich nur, super, die Flyer, die wir früher irgendwie gedruckt haben und die in der Fußgängerzone niemand wollte, die stellen wir jetzt ins Netz und die verteilen sich von selbst. In der Politik selbst ist es auch ein Generationengap. Es gibt sehr viele junge Politiker, die genauso alt sind wie wir, die auch jetzt schon das Internet in ihr Leben integriert haben, die auch mit Handys durch die Gegend laufen, wo sie die ganze Zeit online sind. Aber wenn man sich ja das Durchschnittsalter von Politikern anschaut, dann ist das gerade die Zielgruppe so 45 bis 60, die eigentlich noch am wenigsten im Internet aktiv ist.
Aber ist das schlimm, also für die Ausführung eines, sagen, das Schreiben eines guten Gesetzes, wo man dann doch lange überlegen muss an der Formulierung, ist es dann nicht wichtiger, dass wir unsere Bundestagsabgeordneten in Ruhe lassen, statt dass die ständig zum Beispiel Abstimmungsergebnisse über den Bundespräsidenten illegal nach draußen gehen, wie wir jetzt erfahren haben?
Also
entwickelt sich möglicherweise jenseits der Partei eine ganz andere Form von politischer Landschaft, sodass man sagt, ja, das ist auch ein Transformationsprozess und
tut sich. Also da entwickelt sich eine ganze Menge um Parteien herum. Wenn man sich allein die demografische Entwicklung der Parteien anschaut, dann weiß man auch, dass da was Neues entstehen muss oder dass sie sich öffnen müssen, weil sonst in 20 Jahren es kaum noch Funktionäre gibt, die irgendwelche Mandate in unserer Demokratie annehmen wollen. Aber ich erwarte in heutigen Zeiten, dass Politik sich öffnet, dass Politik transparent wird, dass sie diese Möglichkeiten nutzen, endlich mal mehr Menschen an Beteiligungsprozessen auf allen Ebenen teilhaben zu lassen und nicht weiter denken, dass es alles so funktioniert wie früher, dass man halt im stillen Kämmerlein miteinander diskutieren kann.
Aber das stille Kämmerlein kann ich natürlich auch bei Facebook mit meinen Freunden auch aufbauen. Also alle diese Beispiele, die wir jetzt hören aus dem Internet, sind ja nicht unbedingt per se gleich öffentlich für alle. Also bilden sich da möglicherweise selber neue stille Kämmerlein und Machtzentren, gegen die es dann auf eine neue Art wieder zu protestieren gibt.
Ich glaube, das ist einfach auch ein Irrglaube, zu sagen, wenn ich möglichst oft irgendwie schreie, hallo, ich bin jetzt in Berlin, guten Morgen, ich bin jetzt in Köln, jetzt sitze ich im Flieger, dass es über lange Sicht hinweg auch wirklich jemand interessiert und dass es relevant ist. Also ich glaube,
das höre ich in der U-Bahn von den Handybesitzern neben mir auch pausenlos. Also ich meine, das ist ja immer der erste Schritt von Kommunikation. Ich bin da, ihr seid da und das ist doch schön, nicht?
Ja, absolut. Aber ich denke auch, jeder, der Facebook oder Twitter nutzt und aktiv das nutzt, der wird auch genau wissen, was ich meine. Da wird sich das eben über lange Sicht hin auch weiterentwickeln müssen, denn der Content ist wirklich entscheidend.
um da einzuhaken, so ein bisschen, das ist ja auch oft dieser Vorwurf oder der klassische Vorwurf, ja, das ist ja alles Schrott nur und auf YouTube, das ist ja irgendwie alles, sagen, nicht relevant. Also es gibt diesen, ich habe es letztes Mal diesen schönen Vergleich auch, also die, es sind nun alle vernetzt, alle reden miteinander und das ist dann mitunter eben auch so, wenn man in die Kneipe an den Stammtisch geht und da hört man ja auch Sachen, die eigentlich sozusagen man eigentlich lieber nicht hören möchte und solche Sachen findet man auch im Netz genauso. Also das heißt halt nicht, dass sozusagen alles das, was da, was auch vieles, was öffentlich passiert, also ein Teil ist auch im privaten Kämmerlein, aber das private Kämmerlein funktioniert im Netz eigentlich nicht so gut, bin ich der Meinung, ist einfach auch einfach nur Alltag.
Und es ist ja eigentlich doch nicht unbedingt erschreckend, dass ich weiß, 95% muss ich nicht zur Kenntnis nehmen, ich muss nur die 5% finden.
Also ich möchte nochmal zurückkommen auf das Thema Web 2.0 und Politik, aber ich möchte es jetzt ein bisschen wegnehmen von den Parteien oder von den Top-Akteuren auf Bundesebene, sondern auf Berlin runtergebrochen, scheint es mir so zu sein, dass Berlin hier gewisserweise Marktführer war bei der E-Partizipation. Denn wenn ich mir überlege, der Stadtteil, der Bezirk Lichtenberg hatte vor einigen Jahren die Idee Bürgerhaushalt Lichtenberg. Und dann wurde also hier die Bürgerbeteiligung eingefordert, Anregungen vorzubringen, wie kann das Geld in diesem dann niederliegenden Bezirk sinnvoll genutzt werden. Wenn ich richtig informiert bin, ist es aber nicht weiter aufgegriffen worden. Und ich fände solche Bürgerdienste, gerade in Berlin, wo ja ein Kommen und Gehen auch an kreativen Leuten ist, wo es zum Standortfaktor werden kann, Bürgerdienste im Sinne von Dienstleistungen online abzuwickeln. Ich habe den Eindruck, dass Berlin da noch ein Potenzial hat.
Diese Entwicklung habe ich jetzt nicht so verfolgt, aber es wird dann, wenn es nicht von öffentlicher Hand gemacht wird, wird es eben von privaten Dienstleistern übernommen. Es sind eben dann private Netzwerke, die ursprünglich mal vielleicht Immobiliensektor waren, die dann sagen, wir machen jetzt unser lokales Netzwerk nochmal und schauen mal in unsere Nachbarschaft, was da passiert, wo es eben dann nicht mehr geht, Mitglied der Global Village zu sein, sondern zu sagen, nee, wir gehen jetzt lokal, regional und wir sind jetzt nur bei uns hier im Kiez.
Also in den USA gibt es zum Beispiel auch schon Webseiten, da geht es um den Blog, also den eigenen quasi ganz nahen Kiez, in dem man
Blog
wohnt.
Mit also,
genau, ja. Nicht Blog mit G, sondern mit CK. Mhm. Da organisieren sich eben die Anwohner so und tauschen sich aus und bilden da eine Community in der Nachbarschaft und organisieren dann auch gegenseitig Carsharing oder Babysitting oder andere Dienstleistungen. Und ich glaube auch, dass das eben auch so nach und nach bei uns kommen wird.
Ja, Mitte der 90er waren wir noch die Early Adopter. Im Web 2.0 kämpfen wir mit den Kinderkrankheiten. Geben Sie uns als Experten doch bitte nochmal einen Ausblick, was wir in der Pubertät des Internets im Web 3.0 erleben werden.
Sie nehmen ja meine Schlussfrage weg. Ich will sie nur an einem Punkt ergänzen, weil es kam so viel Euphorie heute raus. Also was erhoffen Sie, was erwarten Sie, was befürchten Sie von dem, was wir jetzt Web 3.0 zu nennen seit Beginn, seit das Sven Assmann ganz zu Beginn des Gesprächs hier in die Runde geworfen hat, gelernt haben?
Na, also die Hoffnung ist ja verbunden mit Web 3.0, dass die verschiedenen Plattformen, die wir jetzt haben, sei es auch irgendwann die großen Platzhirschen, die die größten Nutzerzahl haben werden, dass die sich noch weiter öffnen und dass wir eben nicht mehr verschiedene Plattformen haben, sondern von allen Plattformen, von allen Inhalten, von allen Dokumenten, so wie das Web 2.0 ja jetzt auch noch aufgebaut ist, sozusagen quersuchen können. Über bestimmte intelligente Filtersysteme, also Stichwort Semantik, die Maschinen, die wir vorher mit diesen Informationen gefüttert haben, intelligent genug sind, uns auch klare Antworten zu geben.
Also wo findet heute Abend eine Diskussionsveranstaltung zu Web 3.0 statt, könnte ich dann so eingeben?
Richtig. Ja. Bedeutet aber in meinen Augen auch, dass es immer mehr zu diesem Livestream führt. Also es ist nicht mehr irgendwo abgelegt, sondern es wird das aufgerufen, was jetzt ist.
Also ich mag den Begriff Web 3.0 genauso wenig wie den Begriff Web 2.0.
Was würden Sie stattdessen sagen?
Internet. Digitalisierung. Also das ist ja ein evolutionärer Prozess der Digitalisierung, den wir durchleben. Und da gibt es verschiedene Stufen. Ich glaube, ich gehe mal davon aus, wir hier alle auf dem Podium, außer Ihnen, haben Internet in der Hosentasche dabei. Das heißt,
ich werde immer von den Technikern gebeten, meinen Handfernsprecher auszumachen, damit es keine Schwierigkeiten bei der Aufnahme gibt.
Wir können nicht nur telefonieren mit unserem Handy.
Ich weiß, aber deshalb trage ich hier in meinen Hosentaschen nichts außer Geld.
Ja. Also insofern, Internet ist für uns eigentlich schon überall verfügbar. Also es sei denn, man fährt raus nach Brandenburg oder in den Wald. Es ist da, es ist Teil unseres Lebens. Und für breite Bevölkerungsgruppen ist das Internet noch nicht da. Das wird auch irgendwann mal auch bei Ihnen in den nächsten 5 bis 10 Jahren irgendwie.
Unterstellen Sie mir, ich
also das ist eine Entwicklung. Diese Entwicklung kann natürlich auch die Stadt ein bisschen beschleunigen. Eine gute Forderung oder sinnvolle Forderung ist immer ein freies WLAN für Berlin, sodass wir halt eine, ja, als Teil der Grundversorgung, ähnlich wie wir halt Bürgersteige und Straßen von der Stadt, von unseren Steuergeldern finanziert bekommen, dass wir auch einen Grundzugang zum Internet über WLAN finanziert bekommen. Das ist jetzt keine kommunistische oder sozialistische Idee. Das ist ein Anreiz, um Innovationsraum zu schaffen. Darauf kann man auch wiederum noch als Wirtschaftsunternehmen genug Mehrwerte schaffen in Form von schnelleren Internetverbindungen und so weiter. Und dann gibt es natürlich nicht nur positive Zukunftschancen, dass alles viel automatisierter wird und alles viel einfacher und alles viel besser. Es gibt auch eine ganze Menge Risiken. Also wir erleben es eigentlich fast täglich mittlerweile, dass neue Datenlecks bei Unternehmen herauskommen. Also je mehr von uns digitalisiert wird, je mehr von uns zentralisiert wird und irgendwo im Netz quasi archiviert wird, umso mehr kann auch irgendwann mal da rauskommen. Und man hat das, sieht das heute schon. Ich unterrichte Studenten und dann sage ich denen immer am Anfang des Seminars, richtet euch mal eine anonyme E-Mail-Adresse ein. Und wenn Sie eine kostenlose E-Mail-Adresse wollen, bei gmx.de oder web.de, dann haben Sie 5 Seiten Formulare, die wollen auch noch wissen, wie viel Geld Ihre Eltern verdienen und wo die wohnen. Und die Studenten, also in meinem ersten Kurs, fingen die alle an, das auszufüllen. Und ich war ein bisschen geschockt und musste ihnen erstmal erklären, da sitzt ein Computer dahinter, da können Sie überall Gabi Mustermann reinschreiben, Sie wohnen irgendwie ganz woanders, das ist egal, Hauptsache, da steht irgendwas drin.
Aber da haben die Menschen jenseits dieses Mediengrabens, die sich erinnern können, dass wir heftig gestritten haben über Volkszählung 1983 oder 87, dann den Vorteil.
Nein, haben sie nicht. Also allein, wenn man sich mal, also klar, bei diesen ganzen
Lassen sozialen Sie uns analoge Menschen doch noch irgendeinen Platz in dieser Welt.
Ja, aber wenn der Staat zum Beispiel anfängt, immer mehr Daten von uns in Datenbanken zu sammeln, also zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung speichert für 6 Monate unser ganzes Kommunikationsverhalten, mit wem telefonieren Sie wann. Diese Datenbanken können natürlich auch irgendwann mal frei im Netz stehen und dann kann man genau analysieren, mit wem haben Sie in den letzten 6 Monaten Kontakt gehabt.
Aram Bartol, wo wollen Sie künstlerisch hin und wo sehen Sie, wo es künstlerisch sich hin bewegt?
Künstlerisch ist die Entwicklung auch immer interessant, also da frage ich mich selber auch immer, wo es weitergeht, aber ich würde mich gerne auch nochmal anschließen an diese Forderung von vorhin, also die freien Ideen eben und die neuen Möglichkeiten, Wissen zu tauschen, auszutauschen und das auch, also tatsächlich da alte Strukturen aufzubrechen, ist sicherlich sehr wichtig. Das Beispiel war eben die mit der Pharmazie, also es wird ja immer diskutiert mit Hollywood und der Musikindustrie, aber ich meine, das ist ja eigentlich nur die Kultur, also wenn man mal so will, auch wenn es ein großer Markt ist, aber so ein bisschen im Grunde, wenn wir noch ein bisschen was wollen auf dem Planeten, dann wäre es eigentlich schlau, bestimmte Barrieren oder also dann nochmal komplett umzudenken. Da bewege ich mich künstlerisch auch und in diesem ganzen Bereich das Weitergeben von ganz einfachen Dingen und Anleitungen erstellen etc. Also da gibt es auch eine ganz selber machen wieder, selber von Hand Dinge machen. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass bestimmte sozusagen große Probleme vielleicht über einfache Kniffe, die ich zu Hause machen kann, mit ein paar Handgriffen oder mit einfachen Werkzeugen sozusagen lösen kann. Diese Vermischung von Low-Tech und High-Tech bietet noch sehr spannende Möglichkeiten.
Das ist das, was Sie, habe ich aber auch nur bei YouTube gefunden und nicht im realen Gespräch. Bei einem Hammer haue ich einen Nagel rein, mit der Zange ziehe ich den Nagel raus, da gibt es klare Zuordnungen. Im Computer gehe ich verloren als Mensch. Regina Haschka-Hilmer.
Die nächste Stufe, die wird eben sein, dass man das Web sehr stark eben nutzen kann für Empfehlungen, für Hilfestellungen auch. Also indem man eben semantisch die Dinge miteinander verknüpft, lernt das Web eben auch das kennen, für was ich mich eben interessiere und was ich da tue. Und ich muss dann eben nicht nach bestimmten Dingen suchen, sondern die Dinge finden mich. Und das könnte so eine Entwicklung sein. Und was wir auf jeden Fall daraus lernen können, ist eben, dass man gemeinsam im Internet bestimmte Themen angehen kann. Und das stärkt eigentlich auch so uns alle, also auch ein demokratisches Verständnis. Wir haben viel mehr Kraft, wir haben viel mehr Power oder wie man sagen mag, auch die Möglichkeit, uns Ausdruck zu verleihen im Internet, und wir sollten das auch viel stärker nutzen und eben auch das sagen, was wir denken, und dafür ist es auf jeden Fall das richtige Medium.
obwohl mindestens 50% meiner Gäste hier auf dem Podium heute den Begriff Web 2.0 nicht mögen, haben meine Gesprächspartner darüber diskutiert. Das 51. Zukunftsgespräch der Berliner Landesinitiative Projekt Zukunft in Zusammenarbeit mit Forum der Debatte im Inforadio. Ich bedanke mich recht herzlich bei Regine Haschka-Helmer, bei Markus Beckedahl, bei Aram Bartol und bei Sven Assmann. Und ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Zuhören und Ihre Beteiligung.